Willkommen beim Next Move Podcast zur Ausgabe 132 unserer Next News mit den Top-Themen dieser Woche. Estengate aus dem Maschinenraum der fossilen Lobby. Zulassungsrekord im November. Elon Musk und Atomkraft. Tesla Model 3 Akkulotterie und BAFA-Falle. Es geht um 1000 Euro für alle Model 3 Käufer. GetCharge gibt auf. Wohin steuert VW und ID.4 Start in Deutschland? Erlkönigschau. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps und Neues von Nextmove mit passenden Weihnachtsgeschenken diese Woche. Wenn du ein Fan unserer News bist, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Unsere Reaktion auf die Arte-Dokumentation hat viele von euch bewegt. Vielen Dank an alle Zuschauer, die das Video auf Social Media oder in Messengern geteilt haben. Mit 75.000 Aufrufen war diese Next News eine der meistgesehenen Ausgaben. Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der nicht eine weitere fragwürdige Dokumentation oder Studie durch die Medien geistert. Und das bringt uns direkt zum ersten Thema. Estengate – keine Zeit zu sterben. Vor zwei Wochen berichteten wir über den Beschluss der britischen Regierung, das Aus für Verbrennerfahrzeuge von 2035 auf 2030 vorzuziehen. Vergangene Woche wurde als Reaktion eine Studie veröffentlicht, der Titel Entkarbonisierung des Straßenverkehrs, es gibt keinen Königsweg. Die Kernbotschaften des Reports. Elektroautos haben keinen positiven Effekt fürs Klima. Wegen der stromintensiven Batterieherstellung müssen E-Autos mindestens 78.000 Kilometer fahren, bevor sie einen geringeren CO2-Fußabdruck als ein vergleichbarer Verbrenner aufweisen. Der durchschnittliche britische Autofahrer fährt 11.000 Kilometer im Jahr. Es dauert also 7 Jahre, bevor E-Autos besser abschneiden als Verbrenner. Zahlreiche Massenmedien wie die Times, der Telegraph und die Daily Mail berichteten entsprechend. Auge Hoekstra von der Universität Eindhoven veröffentlichte kurz nach Erscheinen der Studie eine Stellungnahme und zeigt die Stellschrauben auf, an denen in der Studie gedreht wurde, um das Elektroauto schlecht zu rechnen. Hoekstra ist übrigens einer der führenden Experten für Lebenszyklusemissionen von Fahrzeugen mit unterschiedlichen Antriebsarten, also Elektro, Diesel, Benzin, E-Fuels und Wasserstoff. Hier seine Abrechnung. Der Bericht verwendete WLTP-Normverbräuche, die bekanntermaßen nichts mit dem Realverbrauch zu tun haben. Beim Verbrenner fällt das stärker ins Gewicht, weil die gleiche prozentuale Abweichung in absoluten Zahlen mehr CO2 bedeutet. Während die CO2-Emissionen der Batterieherstellung berücksichtigt werden, werden die vorgelagerten Emissionen bei der Kraftstoffherstellung ausgeblendet. Benzin kommt also quasi CO2-arm aus der Zapfsäule. Zukünftige Verbesserungen im britischen Strommix werden nicht angenommen. Das ist natürlich abwegig, genau wie in jedem anderen Land der Welt steigt der Anteil von Wind- und Solarenergie in Zukunft weiter an. Weiter identifizierte er diverse Ungereimtheiten bei den CO2-Zahlen für den Rest des Autos, also alles, was nicht mit dem Antriebsstrang zu tun hat. Für den Vergleich wurden übrigens Daten von Volvo und Polestar verwendet. Polestar-CEO Thomas Ingenlath hat mittlerweile klargestellt, dass er die Ergebnisse nicht nachvollziehen kann und das E-Auto in den eigenen Analysen signifikant besser abschneidet. Hoekstra korrigierte die Annahmen der Studie dahingehend, dass für Großbritannien der Break-Even bei rund 26.000 Kilometern und eben nicht bei 78.000 Kilometern liegt. Laut seinen Berechnungen fährt ein E-Auto also bereits nach 2 Jahren seinen CO2-Rucksack ein und ist danach klimafreundlicher unterwegs. Beim Blick auf die Auftraggeber der Studie wird klar, woher der Wind weht. Aston Martin, Bosch, Honda und McLaren sind dafür bekannt, dass sie nicht viel von Elektroautos halten. Bezahlte Auftragsstudien sind aber nichts Ungewöhnliches. Unternehmen verstecken ihre Interessen gern hinter einer Hochschule oder einem industrienahen Institut und verleihen so ihren Lobbyforderungen eine wissenschaftliche Legitimation. Aber dieser Fall ist besonders schmutzig und obendrein dilettantisch umgesetzt. Die Studie wurde nämlich nicht von einem namhaften Institut, sondern von einer PR-Firma namens Clarendon Communications veröffentlicht. Die großen Leitmedien störten sich nicht daran und veröffentlichten die Resultate. Aber Michael Liebreg, der Gründer von Bloomberg New Energy Finance, fand das ziemlich merkwürdig und begann zu recherchieren und fand so einiges heraus. Clarendon Communications wurde im Februar diesen Jahres gegründet. Auf der Homepage finden sich keine Angestellten und kein Management. Auch auf LinkedIn oder sonst wo im Internet finden sich keine Mitarbeiter. Im Handelsregister wird eine Rebecca Caroline Stevens als Direktorin geführt, über die aber wenig zu finden ist. Er recherchierte weiter und fand heraus, dass die Immobilie, in der das Unternehmen registriert ist, Rebecca Caroline Stevens und James M. Stevens gehört. Und jetzt wird's schmutzig. James M. Stevens ist oberster Lobbyist bei Aston Martin, dem Hauptauftraggeber der Studie. Aston Martin, was sind eigentlich deren Elektropläne? Der Rapid E sollte das erste Elektroauto der britischen Traditionsmarke werden. Mit viel Action sollte er als Bond-Car im nächsten James-Bond-Film debütieren. Aber im Januar diesen Jahres hat Aston Martin die Entwicklung überraschend eingestellt. Keine Zeit zu sterben, dachte sich vermutlich Spezialagent Stevens, James Stevens, und begab sich auf eine geheime Mission. Nur einen Monat später gründete seine Ehefrau die PR-Beratung Clarendon Communications. Auf der Homepage werden zwei Kundenreferenzen genannt, Aston Martin und Bosch. Vor zwei Tagen verschwanden die Namen übrigens von der Seite. Welche Rolle Bosch bei der Erstellung der Studie gespielt hat, ist noch unklar. Eine Bosch-Sprecherin sagte auf Anfrage, das Unternehmen unterstützt den Bericht, der auf unabhängigen, referenzierten Daten beruht, voll und ganz und fordert zu mehr Transparenz bei der CO2-Bilanz von Fahrzeugen auf. Rebecca Stevens ist übrigens keine PR-Beraterin, sondern Krankenschwester. Gegenüber der Presse hat sie inzwischen eingeräumt, dass die Unternehmen, die die Studie in Auftrag gegeben haben, diese auch vollständig selbst erstellt haben. Was kann man daraus lernen? Die fossile Lobbymaschine läuft nicht mehr so geschmiert. Es gab Zeiten, da haben sich Unternehmen der Verbrennerindustrie beim Schummeln mehr Mühe gegeben. Versagt haben aber vor allem die Mehrzahl der Journalisten, die unreflektiert Studienergebnisse übernehmen, ohne kritische Überprüfung der Annahmen der Auftraggeber oder der Autoren. Überschriften werden in die Welt gesetzt und viele Menschen lesen nur die Überschriften. In Großbritannien ging die Geschichte Astongate durch die Medien. Wir hoffen, dass auch deutsche Journalisten diesen Weckruf gehört haben. Auch in Deutschland werden regelmäßig bezahlte Studien veröffentlicht und von Journalisten bereitwillig übernommen. Das IFO-Institut von Professor Hans-Werner Sinn oder auch das Institut für Kolbenmaschinen in Karlsruhe von Professor Thomas Koch leben gut davon. Wenn ein namhaftes Institut oder gar eine Hochschule der Autor ist, dann muss es ja korrekt zugehen. Getrickst wird in diesen Studien aber eigentlich immer an den gleichen Stellschrauben. Realverbrauch der Verbrenner, Energieaufwand in der Kraftstoffproduktion und der Batterieherstellung, Strommix heute und in der Zukunft, mögliche Laufleistung der E-Autos und Folgeverwendung der Batterien. Es gibt auch sehr viele Wissenschaftler, die nicht am fossilen Tropf hängen und unabhängig veröffentlichen. Da ist dann gerne mal von der E-Auto-Lobby die Rede, die solche Studien in Auftrag gibt. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Welche geheimen Unternehmen sollen denn hinter dieser E-Auto-Lobby stehen? Oder soll etwa Nextmove gemeint sein? Wir kämpfen in jedem Fall mit offenem Visier und nicht im Verborgenen. Und YouTube ist unser wichtigstes Instrument, um viele Menschen zu erreichen. Wenn du uns darin unterstützen möchtest, dann abonniere unseren Kanal, like dieses Video und teile es mit Freunden. Die Elektrowelle rollt und bringt uns direkt zum nächsten Thema, den Zulassungszahlen im November. Es gab prompt wieder einen neuen Rekord. Jeder 10. Neuwagen in Deutschland war ein Elektroauto. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten Anfang August die 10%-Marke als Titelthema in den Next News und eine entsprechende Prognose zum Erreichen der Marke fürs letzte Quartal gegeben. Und jetzt ist es tatsächlich soweit. Insgesamt wurden 28.965 vollelektrische Autos zugelassen, nochmal 25% mehr als im Oktober. Im November wurden fast so viele E-Autos zugelassen wie im gesamten Jahr 2018. Im Vergleich zum November 2019 ist das ein Plus von 523%. Während Benziner um 32 und Diesel um 25% zurückgehen. Die Zahlen der Modelle gibt's dann in den nächsten News. Für Tesla ist die Zahl bereits bekannt. 1680 Fahrzeuge. Das ist weniger, als wir erwartet haben. Die große Welle kommt da wohl erst im Dezember. Wir hatten gestern unsere Abonnenten gefragt, welchen Marktanteil werden reine Elektroautos denn im Dezember erreichen? Die überwiegende Mehrzahl sagte 10-13%. Laut unserem Marktmodell sind 12-13% realistisch, wenn alles normal läuft. Sprich, die Hersteller liefern jedes verfügbare E-Auto aus, um CO2-Strafen zu vermeiden. Falls die Hersteller mit Hinblick auf CO2-Flottenemissionen gleichzeitig Verbrenner in den Januar schieben, dann könnten es im Dezember auch 14-15% Elektroautos sein. Elon Musk und Atomkraft. Elon Musk hat diese Woche den Axel Springer Award verliehen bekommen. In einem Interview sorgte er mit zahlreichen Aussagen für Gesprächsstoff. Wenn der gesamte Verkehrssektor elektrifiziert wird, brauchen wir die doppelte Menge an Strom. Dazu müssen wir die Kapazitäten von Wind, Solar und Atomkraftwerken erhöhen. Ja, ihr habt richtig gehört, Atomkraft. Ich bin nicht gegen Atomkraft. Dort, wo keine Gefahr von Naturkatastrophen wie Erdbeben besteht, ist das Risiko der Nuklearenergie sehr klein. Zur weltweit ungelösten Endlagerproblematik äußerte er sich leider nicht. Aus früheren Interviews ist bekannt, dass Elon bzw. sein Unternehmen SpaceX in Zukunft einen erhöhten Bedarf an spaltbarem Material haben wird. Um die Atmosphäre des Mars aufzuheizen, ist der Einsatz von tausenden thermonuklearen Bomben für Elon Musk eine valide Option. Für Aufhorchen sorgte auch die Äußerung in Bezug auf Tesla. Wir werden definitiv keinen feindlichen Übernahmeversuch starten, aber falls ein Konkurrent finden sollte, dass es eine gute Idee wäre, mit Tesla zu fusionieren, werde man darüber reden. Auf die Frage, wo er denn die Nacht verbringen werde, sagte er, dass er in einem Konferenzraum in der noch unfertigen Fabrik in Grünheide schlafen wird. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl dafür, was so vor sich geht. Musk hatte schon beim schwierigen Produktionsanlauf des Model 3 viele Nächte in einem Konferenzraum des Stammwerks in Kalifornien geschlafen. Das Model 3 bereitet derzeit vermutlich auch einigen unserer Zuschauern schlaflose Nächte. Zum einen wegen der Vorfreude, zum anderen wegen dieser Frage. Welchen Akku hat mein Model 3 Neuwagen? Diese Frage stellen sich aktuell viele Käufer von Tesla Model 3 Facelift-Modellen mit Allradantrieb, die in diesen Tagen zur Auslieferung kommen. Das Spannende daran, Tesla hat offenbar zwei neue Battery Packs eingeführt, wobei der kleinere von beiden vermutlich nur eine kurzfristige Zwischenlösung ist. Vor der aktuellen Modellpflege wurde in der Zulassungsbescheinigung ein Wert von 79 Kilowattstunden eingetragen. Kunden, die jetzt Fahrzeugpapiere zur Zulassung bekommen, haben festgestellt, dass entweder 77 oder 82 Kilowattstunden eingetragen werden. Damit verbunden ist auch eine unterschiedliche Typeneintragung, nämlich E5D oder E3D. Der Wechsel in der Produktion vom 77er auf den 82er Akku erfolgte Mitte Oktober. Bei den vergebenen Fahrzeugidentnummern ist die Grenze ca. im Bereich 820.000. Wenn die Batteriekapazität in Deutschland nicht eingetragen würde, hätten es die meisten wohl nicht erfahren. Ob sich für die Besitzer Unterschiede bei Lebensdauer, Praxisreichweite oder Ladezeiten ergeben, ist derzeit noch nicht bekannt. Tesla ist bekanntermaßen bei Anpassungen in der laufenden Produktion sehr agil. Eine Kommunikation zu solchen Änderungen gegenüber den Kunden ist dagegen schlicht nicht vorgesehen. Im Tesla-Fahrer- und Freunde-Forum wird das Thema heiß diskutiert. In einer Liste, die wir unten verlinken, haben sich bereits über 200 Nutzer mit ihren Fahrzeugdaten und Akkugrößen eingetragen. Die Diskussion im Forum verzeichnet bereits über 1800 Wortmeldungen. Achtung, BAFA-Falle Model 3. Wir hatten das Thema hier in den News schon mal, aber in den letzten Tagen gab es wieder vermehrt Hinweise, dass Kunden nur 5.000 Euro staatliche Prämie für ihr Model 3 bekommen, statt wie erwartet 6.000. Deswegen heute nochmal unser Hinweis zur Beantragung des Umweltbonus an alle Model 3-Käufer. Alle meint alle, die gerade frisch ein Model 3 bekommen oder darauf warten. Egal ob Facelift oder nicht. Egal ob Standard Range Plus aus China oder aus Amerika, egal ob Allrad oder Performance. Für das BAFA sind sie alle gleich und heißen Tesla Model 3 2020. So hat Tesla das Modell gemeldet und genau so müsst ihr den Antrag stellen, um die vollen 6.000 Euro zu bekommen. Ihr kauft also ein Tesla Model 3 2020 und alles andere, was auf der Rechnung sonst noch draufsteht, sind nach Lesart des Umweltbonus Sonderausstattungen. Warum sagen wir das? Im BAFA-Antragsformular sind die anderen Versionen auf Basis von Listungen aus dem Jahr 2019 noch mit ausgewiesen und es ist genau ein Klick, der euch um 1.000 Euro bringt, wenn ihr ein anderes Modell wählt. Voraussetzung ist natürlich, dass ihr auch eine Rechnung für Model 3 2020 in Zeile 1 habt, aber andere Rechnungen habe ich dieses Jahr noch nicht gesehen. Also teilt das Video mit Sprungmarke, mit Freunden oder Bekannten, die gerade ein Tesla Model 3 bekommen. Es werden im Dezember wohl so viele wie noch nie zuvor in einem Monat sein. Alles unter 5.000 Fahrzeugen würde mich sehr wundern. GetCharge gibt auf. Diese Woche erhielt ich in meinem privaten Postfach die Mitteilung, dass der Ladedienst GetCharge zum Jahresende den Dienst einstellt. Der Anbieter hat damit gerade mal 2 Jahre auf dem Markt überlebt. Wir schauen kurz zurück. Gegründet wurde das Projekt unter dem Namen Telekom Ladestrom. Gestern vor genau 2 Jahren gab es die erste Pressemeldung dazu. Damals startete die Telekom mit deutschlandweit einheitlichen Minutenpreisen von gerade mal 2 Cent. Eine Vollladung bei Ionity kostete damals also nur 1 Euro. Das war natürlich ein Lockangebot und man sammelte so viele E-Autofahrer der ersten Stunde als Kunden ein. Im April 2019 wurde das Projekt dann unter die Marke GetCharge gestellt. Zum Start erlebten wir eine sehr agile Startup-Mentalität, die Community wurde aktiv eingebunden, die Mitarbeiter fuhren selbst elektrisch. Gute Kommunikation und hohe Kundenzufriedenheit waren die wichtigen Ziele. Aber so ein Konzern wie die Telekom, der will natürlich irgendwann Geld verdienen oder zumindest erkennen, ab wann Geld verdient werden kann. Deshalb gab es in Folge mehrere Preisrunden. Die Richtung kennt ihr. Bei den Preisen für Ladestrom wurden die Tarife vieler Anbieter dieses Jahr komplexer und teurer. Was kostet eine Vollladung mit GetCharge bei IONITY heute? Je nach Auto liegen wir da im Bereich 30 bis 70 Euro für einen Ladevorgang. Aber offenbar reicht auch das nicht, um damit als Fahrstromtarifanbieter Geld zu verdienen und sich im Markt zu behaupten. Vermutlich war das auch der Grund, warum GetCharge im Sommer von der Deutschen Telekom zur Schweizer Alpiq-Gruppe überging. Wir hatten damals in einem Video die Hintergründe beleuchtet. Den Link findet ihr unten in der Box. Nach nur 5 Monaten zieht jetzt auch Alpiq den Stecker und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Denn auch sein E-Auto-Abo JuiCar hatte Alpiq im Herbst eingestellt. Und was macht die Telekom? Eigentlich war man 2018 angetreten, um den Markt bei Ladeinfrastruktur aufzumischen. Ganz Deutschland wollte man elektrifizieren. Damals hieß es, das Tochterunternehmen Comfort Charge errichtet dafür Schnellladestationen in ganz Deutschland und rüstet bestehende Telekommunikationsinfrastruktur zu Normalladepunkten auf. Bei Schnellladern ist viel passiert. Aktuell gibt es 152 Stationen, wobei das mit einer Ausnahme alles Einzelstandorte sind. Und was ist mit den Normalladepunkten? Auf der Startseite von Comfort Charge heißt es Stand heute dazu, ab Herbst 2018 beginnen wir mit dem Rollout der Destination-Ladestellen mit 11 kW Leistung an den grauen Kästen, in Klammern Multifunktionsgehäusen, die über eine eigene Stromversorgung verfügen. Habt ihr schon mal eine solche Ladestation gesehen? Ich habe gehört, in Darmstadt soll eine stehen. Offenbar ist alles nicht so einfach, so mit Strom und mit diesen E-Autos. Die Startups boomen und die Großen tun sich schwer. So auch VW, wohin steuert Volkswagen? Wenn man sich die Wirtschaftspresse von dieser Woche anschaut, dann wirft das kein gutes Licht auf die Zukunft von Volkswagen. Der Business Insider schreibt, bei einem Spaziergang durch das VW-Reich hatte Martin Winterkorn im Sommer 2015 noch einen wichtigen Ratschlag für Herbert Diess. Auf keinen Fall solle er versuchen, Wolfsburg zu ändern, sagte der damalige Konzernchef. Gegen den Betriebsrat und die Gewerkschaft könne er nur verlieren. Und so, wie wir Herbert Diess dieses Jahr kennengelernt haben, macht er genau das Gegenteil. Er will den Konzern radikal umkrempeln und hat nicht vor, als Verlierer vom Platz zu gehen. Doch aktuell brodelt es heftig. Diess drängt auf eine vorzeitige Verlängerung seines Vertrages, um mit der nötigen Macht den Wandel vorantreiben zu können, hin zur Elektromobilität und zu einem softwaregetriebenen Unternehmen. Doch noch prallt er an den alten Wolfsburger Mächten ab. Das Handelsblatt titelte dazu, eisige Stimmung am Verhandlungstisch, die Causa Diess schwelt bei VW weiter. Der VW-Chef findet im Aufsichtsrat keine Mehrheit für eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Der Konflikt mit den Betriebsräten droht das Unternehmen zu lähmen. Nicht nur inhaltlich polarisiert Diess offenbar sehr stark, sondern er ist dem Vernehmen nach auch kein einfacher Chef. Das Personalkarussell drehte sich diese Woche munter weiter. Reinhard de Vries, seines Zeichens Werksleiter in Zwickau und vor kurzem mit mir hier im Interview auf dem Kanal, ist davon nicht betroffen, denn er geht planmäßig in Ruhestand. Diesen Chefposten galt es nun neu zu besetzen, doch nicht jede Neubesetzung einer Führungsposition bei VW gilt als Aufstieg auf der Karriereleiter. Stefan Loth, der bisherige Werksleiter aus Wolfsburg, wird vom Vorstand nach Zwickau zwangsversetzt. Unter Loths Leitung ist der Anlauf vom neuen Golf missglückt. In Konzernkreisen spricht man dem Vernehmen nach von einer Strafversetzung ins gallische Elektrodorf. Damit sind wir bei VWs ID-Familie, denn auch die verliert demnächst ihren Anführer. Thomas Ulbrich, seit knapp 3 Jahren Volkswagen-Markenvorstand für den Bereich Elektromobilität, hat angekündigt, das Unternehmen im kommenden Jahr aus persönlichen Gründen zu verlassen. Das Handelsblatt-Titel dazu: Thomas Ulbrich will gehen, Volkswagen verliert den Retter des ID.3. Laut dem Bericht genießt der technisch versierte Topmanager hohes Ansehen im Konzern, nicht jedoch bei Herbert Diess. Das Sonderressort Elektromobilität im VW-Markenvorstand sollte deshalb aufgelöst und in den regulären Produktionsbereich integriert werden. Ist Elektro also schon Mainstream bei Volkswagen? Oder ist die Elektrooffensive in Gefahr? Wie geht es weiter bei VW? Schreibt uns gerne eure Meinung als Kommentar. ID.4 startet in Deutschland. Vor ca. 10 Wochen war die Weltpremiere von VWs Weltelektroauto, dem ID.4. Ich hatte euch hier auf dem Kanal aus erster Hand berichtet, nämlich aus der Produktion der ersten Serienfahrzeuge in Zwickau. Schaut gerne nochmal rein ins Video, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Den Link findet ihr oben rechts. Aus verlässlicher Quelle haben wir erfahren, dass VW im Dezember über 4000 ID.4 ausliefern und auch zulassen will, damit sie noch auf dem CO2-Guthabenkonto von Volkswagen landen. Die Niederlande und Deutschland machen den Anfang. Der ID.4 könnte sich also vom Start weg eine Top-Platzierung sichern und ist in unserer Marktprognose für Dezember natürlich mit berücksichtigt. Die meisten Fahrzeuge sind für die Erstausstattung der Händler eingeplant, aber auch erste Kunden sollen bedient werden. Wir hoffen, dass auch ein paar Firmen Nextmove dabei sind, die wir dann natürlich sofort für euren persönlichen Alltagstest zur Verfügung stellen. Ausgeliefert werden zunächst die beiden Varianten der First Edition, also der First und der First Max, beide mit Heckantrieb und knapp 500 Kilometer Normreichweite. Erlkönigschau, diese Woche starten wir mit einem Auto, das wir bisher erst einmal zeigen konnten. Die starke Tarnung des Autos verrät, dass es sich ganz klar noch um heiße Ware handelt, nämlich um einen IONIQ 5, erwischt von Peter am Schnelllader in Ober-Honnefeld. Ihr seht auf den Bildern Schnee und im Winter laden ja viele E-Autos deutlich langsamer, so auch der Testwagen auf den Bildern. Möglicherweise war ja so eine Kaltladung ohne lange vorherige Fahrt auch das Testszenario. Auffällig war nämlich, dass das Auto laut Display der Ladesäule in den vergangenen 20 Minuten im Schnitt eine Ladeleistung von ca. 60 kW hatte. Die momentane Leistung auf dem Bild war aber 88 kW, also ganz klar aufsteigende Tendenz über den Ladevorgang. Ein ganz ähnliches Bild liefern Andreas und Mehmet, die einen BMW i4 bei IONITY in Röhrse Süd erwischt haben. Die Ladeleistung lag bei 70 kW und damit deutlich unterhalb unserer Erwartungen. Aber auch hier zeigt der Schnitt der bisherigen Ladung eine Leistung von 107 kW und damit immer noch ein Drittel unter dem bisher gesichteten Höchstwert. Weiter geht es mit einem alten Bekannten von letzter Woche, was das Auto angeht. Unser Nextmover Peter war auf einer Überführung unterwegs und hat einen Mercedes, vermutlich EQE, am Schnelllader getroffen. Das Auto hatte bei 80% Ladestand bereits 60 Kilowattstunden nachgeladen. Bemerkenswert war die hohe Ladeleistung von immerhin noch 112 Kilowatt bei 80% Füllstand des Akkus. Weiter geht es mit Bildern von Jan. Er hat einen BMW iX erwischt, den wir ja kürzlich zur Fahndung für unser Ladepeak-Ranking ausgeschrieben hatten. Und Jan schafft es mit dem iX und einer Ladeleistung von 104 Kilowatt auf unsere Liste. Für alle da draußen heißt es jetzt Augen auf, da ist ganz sicher noch Luft nach oben. Die Augen offen hatte auch Helge. Er war unterwegs mit seinem Tesla Model 3 am Supercharger Hilpoltstein und auch er hat dort einen BMW iX gesichtet. Die Ladesäule hat zwar keine momentane Ladeleistung angezeigt, aber aus dem Display konnte ich den Durchschnittswert für die ersten Minuten des Ladevorgangs ermitteln, nämlich 128 Kilowatt. Im Vergleich zu den anderen BMW-Werten bei uns im Ranking ist das immer noch ausbaufähig, aber Helge übernimmt damit direkt einen Platz in unserem Ranking. Vielen Dank an alle Einsender. Unser Postfach für solche Bilder heißt insider@nextmove.de. Wenn euer Vorname nicht genannt werden soll, dann schreibt es bitte mit rein in die Mail. Neues vom E-Automarkt, Faktencheck und Kauftipps. Da haben wir diese Woche Alarmsignale zum Opel Mokka vernommen. Gestern kam dann auch die Bestätigung von Opel. Der erste Jahrgang, also 2021, des Produktionskontingents für den Mokka E ist bereits ausverkauft, bevor überhaupt das erste Auto an Kunden übergeben wurde. Damit begrüßen wir ein weiteres Auto auf unserer Liste der 2021 vom Ausverkauf bedrohten Elektroautos und der Mokka steigt direkt auf Rot ein. Oder aus, je nachdem, wie man es sieht. Vom Ausverkauf bedroht ist auch das KfW-Förderprogramm für Wallboxen an privaten Stellplätzen. Unser Video mit allen Erläuterungen hatten wir pünktlich am 24.11. gestartet. Inzwischen hat das Video über 70.000 Aufrufe und viele der Zuschauer haben offenbar bereits ihren KfW-Wallbox-Antrag gestellt. Im Fördertopf liegt Geld für 220.000 Ladepunkte. Wir haben gehört, dass bereits über die Hälfte der Mittel beantragt wurde. Insofern könnte unsere Prognose, dass das Geld nur bis Weihnachten reicht, durchaus eintreffen, wobei wir fürs kommende Jahr auch eine Aufstockung des Programms erwarten. Neues von Nextmove. Weihnachten steht vor der Tür und wir haben noch zwei Geschenkideen für euch, wahlweise für den eigenen Wunschzettel oder auch zum Verschenken an Freunde und Familie. Manche haben es vielleicht schon gemerkt, auf unserem YouTube-Kanal gibt es seit kurzem einen neuen Shop-Button. Wir haben in den Kommentaren immer wieder Anfragen zu unseren Shirts aus limitierter Auflage bekommen. Eigentlich sind das unsere Shirts und Pullover für das Nextmove-Team und Unterstützer aus der Community, die uns zum Beispiel auf unseren Nextmove-Days, also unseren Fahr-Events auf Rennstrecken, unterstützt haben. Jetzt sind sie für jeden bestellbar, der sie schick findet und uns auf unserer gemeinsamen Mission unterstützen möchte. Demnächst werden wir auch noch weitere Motive einstellen. Schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von den Motiven haltet. Ebenfalls beliebt zu Weihnachten sind unsere Gutscheine zum Mieten eines E-Autos. Wenn ihr jemanden kennt, der eigentlich neugierig ist, sich aber bisher noch nicht getraut hat, dann nutzt die Gelegenheit und gebt ihr oder ihm einen kleinen Schubs mit einem Wertgutschein. Oder vielleicht ist so ein Elektroauto zum Testen ja auch für dich genau das passende Geschenk, das du dir von deinen Lieben wünschen kannst. Die Gutscheine könnt ihr auf unserer Webseite anfragen. Den Link gibt's in der Box unterm Video. Das war's für heute wieder. Bleibt gesund. Wir sehen uns wieder nächste Woche.